400 Tote hat es bislang im Laufe der Auseinandersetzungen und des Konfliktes in Burundi in den letzten Monaten gegeben. Das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ja, und es ist nicht das erste Mal, dass die Gewalt in Burundi ausbricht. Auch darüber haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen. Von 1993 bis 2000 herrschte über 7 Jahre lang ein blutiger Bürgerkrieg in Burundi, währenddessen sich die beiden Volksgruppen, die Hutu und die Tutsi, gegenseitig bekämpften. Und am Ende dieses Bürgerkriegs stand die Bilanz von über 300.000 Toten. Und auch jetzt in dem aktuellen Konflikt warnen viele Experten wieder davor, dass der Konflikt in eine Konfrontation zwischen Hutu und Tutsi aufbrechen könnte. Zum Beispiel Lionel Kingsley, das ist die Vizepräsidentin der Burundi-Diaspora in Großbritannien.
There is fear of persecution. The government has been trying to ethnicize the problem. So there is a really worrying similarities with what is happening right now in Burundi and what has happened in 1994 in the Rwandan genocide.
Ja, die Menschen, die haben also Angst, sagt sie. Der Präsident, der schüre die ethnischen Konflikte und die Situation sei durchaus vergleichbar mit der in Ruanda vor dem Bürgerkrieg und vor allen Dingen vor dem dann einsetzenden Völkermord Mitte der 90er Jahre. Volker Greulich begleitet uns heute hier durch die Weltweit-Sendung. Er ist der Afrika-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Herr Greulich, teilen Sie diese Befürchtung?
Also zunächst mal, es ist durchaus leider möglich, dass es wieder zu einem Ausbruch des Bürgerkriegs kommt. Aber ich glaube, es würde viel zu kurz greifen, wenn man das nur als eine ethnische Auseinandersetzung zwischen Hutu und Tutsi sehen würde. Vor allen Dingen seit der Unabhängigkeit hat sich die Geschichte Ruandas und Burundis völlig unterschieden. Die politische Kultur ist eine andere. Der Präsident versucht in der Tat auf der Klaviatur des ethnischen Hasses zu spielen.
Was heißt das konkret? Wie äußert sich das?
Ja, dass er den Tutsis die Schuld gibt, dass er zum Teil auch bis in die Sprache versucht, Vorurteile gegen Tutsi zu nutzen, so wie das damals auch in Ruanda der Fall war. Man darf aber nicht übersehen, dass eben auch ein Teil der Opposition Hutu-Parteien sind. Also es ist gar nicht so, dass jetzt nur die Tutsi und die Hutu einander gegenüberstehen. Der Präsident ist durchaus auch bei einem großen Teil der politischen Vertreter der Hutus sehr umstritten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wie gesagt, die Geschichte Burundis ist völlig anders verlaufen als Ruandas. Also die ersten Massaker waren keineswegs im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg. Es gab bereits 1973 unter der Tutsi-Regierung mit Jumbero ein Massaker an Hutus, wo etwa 200.000 Hutu umgebracht wurden. Wobei das Ziel, anders als in Ruanda, nie war, die komplette Ausrottung der Hutu, die in Ruanda und Burundi die Mehrheitsbevölkerung darstellen, sondern es ging darum, die Hutu-Elite zu vernichten, damit die Hutu als Bauern praktisch und als Knechte der Tutsi-Elite arbeiten konnten. Es gab in den 70er und 80er Jahren also ausländische Beobachter haben das mit der Apartheid verglichen, dass eben eine Volksgruppe über die andere geherrscht hat und die andere unten gehalten wurden. Es gab dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre eine politische Öffnung, die dazu geführt hat, dass eben die Hutus einen Anteil der Macht kriegten. Dann gab es dann eine Gegenreaktion der von den Tutsi dominierten Armee. Und das war der Auslöser für den Bürgerkrieg. Anders als in Ruanda, wo eben eine Seite über die andere klar gesiegt hat, hat es einen solchen klaren Sieg nie gegeben. Das heißt, was in Arusha erreicht wurde, war eine Vereinbarung zwischen beiden Seiten. Es gab also keinen klaren Sieger, weder Hutu noch Tutsi. Insofern ist man auch mit der Geschichte völlig anders umgegangen. Es wird in Burundi viel offener über die Ethnien gesprochen. Und Burundi hat auf mich immer den Eindruck gemacht, dass man viel mental gesünder damit umgegangen ist. Es wird nichts unter die Decke gekehrt. In Ruanda trauen sich meine Bekannten im Land nicht mal, die Worte Hutu und Tutsi auszusprechen.
Das ist, glaube ich, auch mittlerweile verboten,
ja, das, wer das sagt, ist ein Spalter des Landes. Aber der Verdacht ist natürlich eben immer, dass eben eine Seite, eben die Regierung hat, versucht, die Macht zu zementieren. In Burundi haben die Leute nie Angst gezeigt, darüber zu sprechen. Und ich erinnere mich, vor einigen Jahren hat mir der Erzbischof von Gitega mal gesagt, die Bruchlinie verlaufen längst nicht mehr zwischen Hutu und Tutsi, sondern zwischen denen, die die Macht haben und denen, die an die Macht wollen. Und natürlich, wie gesagt, die Regierung versucht, ethnische Vorurteile zu instrumentalisieren, aber die Voraussetzungen sind halt ganz andere. Es geht einfach darum, zu rechtfertigen, warum man so brutal mit der Bevölkerung umgeht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass auch viele der Hutu das durchschauen. Und so bedauerlich die Lage ist, so ernst die Gefahr eines Bürgerkriegs ist, man sollte da mit Vergleichen zwischen Ruanda und Burundi ein bisschen vorsichtig sein.
Trotzdem mal nachgefragt, es gibt ja offenbar diesen Gegensatz zwischen Hutu und Tutsi. Wo kommt der eigentlich her? Ist es ein sozialer Unterschied oder naiv gefragt, kann man das sehen? Erkennen sich die Angehörigen beider Volksgruppen?
Also meine afrikanischen Bekannten sagen ja, ich schaff's nicht. Also, aber es gibt wohl tatsächlich Unterschiede in der Physiognomie, in der auch in der Körpergröße, dass sich die Bewohner da unterscheiden können. Es gibt, also im Grunde genommen ist das eine Unterscheidung, die eigentlich erst durch die Kolonialherren so in den Vordergrund gestellt wurden. Sowohl die Deutschen, die ja bis 1918 die Kolonialherren von Ruanda und Burundi waren, als auch die Belgier sind nach dem Prinzip Divide et Impera verfahren. Man hat also die Tutsi-Elite, traditionell Viehzüchter, die traditionell eine etwas herausgehobene Position hatten, die hat man im Grunde genommen als nationale Elite behandelt, lange auch bevorzugt. Und vor allen Dingen nach der Unabhängigkeit kam es dann zu Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen, die ganz unterschiedlich ausgegangen sind. In Ruanda ist es zum Beispiel der Hutu-Mehrheit gelungen, die Tutsi-Elite zu stürzen. Und deshalb gab es bis 1994 eine von den Hutus dominierte Regierung, während es in Burundi die Tutsis geschafft haben, wie gesagt, bis Ende der 80er Jahre die Kontrolle über das Land zu behalten.
Trotzdem ist es ja, wie Sie gerade schon sagten, dem Präsidenten gerade sehr nützlich, diese Unterschiede wieder auszuspielen und damit Konflikte zu schüren. Welche Rolle spielt eigentlich die Kirche in diesem ganzen Konflikt, die katholische Kirche?
Also die Kirche hat, glaube ich, immer klar Stellung bezogen. Also zunächst mal gab es eine klare Ablehnung der dritten Amtszeit. Und wie gesagt, mein Eindruck bei den Besuchen war nie, dass jetzt in den Dörfern, in den Pfarrgemeinden das Thema eine Rolle spielt. Also man muss nochmal sagen, also man muss auch in Europa da ein bisschen immer sauber argumentieren. Also wenn wir sagen Hutu gegen Tutsi, heißt das nicht, dass 100% von den einen 100% der anderen gegenüberstehen. Es sind immer kleine Eliten, die versuchen, ethnische Vorurteile der Masse zu instrumentalisieren, weil sie Vorteile davon haben wollen. Aber wie gesagt, man muss auch nochmal darauf hinweisen, dass eben auch es Oppositionsparteien gibt, auch große Oppositionsparteien, wichtige Oppositionsparteien, die sich überwiegend aus Hutu rekrutieren. Das heißt, der Präsident versucht das Spiel zu spielen, aber anders als jetzt in Ruanda ist die Frontlinie verläuft viel komplizierter. Die verläuft nicht zwischen den Ethnien. Es gibt durchaus auch unter Hutus Leute, die den Präsidenten ablehnen und die in der Opposition stehen.
Also ist das jetzt auch so ein bisschen Panikmache oder Übersensibilität hier in Europa vielleicht, weil man einfach befürchtet, es könnte nochmal sowas passieren in Ruanda und wir kriegen es nicht mit?
Nein, also die Gefahr eines Bürgerkriegs besteht. Und es ist den Leuten, die erschossen werden, die ihre Häuser angezündet kriegen, die fliehen müssen, ist es relativ egal, ob sie umgebracht werden, weil sie Tutsi sind oder weil sie auf der falschen politischen Seite stehen. Es geht nur einfach, wenn wir über Prävention reden und wenn wir über die Ursachen reden und wenn wir eben auch versuchen darüber nachzudenken, was kann man tun, um diesen Bürgerkrieg eben zu verhindern. Dann muss man eben auch die politische Lage und eben die Ursachen für diese Auseinandersetzung sauber analysieren. Und zu einfache Vergleiche zwischen Ländern mit einer doch relativ unterschiedlichen politischen Kultur wie Ruanda und Burundi können da in die Irre führen.
Prävention ist ein gutes Stichwort. Darüber werden wir gleich in der nächsten halben Stunde hier im Domradio weltweit noch sprechen, denn das internationale Kolpingwerk engagiert sich schon seit langem in Burundi und versucht da die soziale Situation und an der Armut was zu ändern. Auch das ist Teil der Prävention. Und wie das funktioniert, das ist gleich unser Thema hier im Domradio weltweit.